Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens wird nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir stehen auf zum Gebet. Herr, wir danken dir an diesem Morgen, dass du uns noch nicht verworfen hast von deinem Angesicht, dass dein Heiliger Geist an uns allen noch arbeitet und wir alle die große Hoffnung haben dürfen, dass unser Leben enden darf in der Anbetung vor deinem Thron. Und wir bitten dich heute Morgen, segne uns dein heiliges Wort, dass wir nicht, Herr, es hören zum Gericht und nicht ausweichen vor dem Wort, sondern es annehmen von dir. Und so richte unsere Herzen so aus, dass sie von der Erde ganz zu dir gehoben werden. Amen. Wir stellen uns heute Morgen unter das Gotteswort, mit dem die Allianzgebetswoche geschlossen hat. Es steht in der Offenbarung Kapitel 21. Vor dem Gotteswort stehen wir auf. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden, auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabfahren, von Gott ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel, siehe da, das Zelt oder die Wohnstadt Gottes bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein, Gott selbst wird unter ihnen sein, abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, kein Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vorüber. Und der auf dem Thron Sitzende sagte, siehe, ich mache alles neu. Dann fuhr er fort, schreibe, diese Worte sind zuverlässig und gewiss. Es ist geschehen, ich bin das A, das O, der Anfang, das Ende. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Lebenswassers umsonst geben. Wer da überwindet, soll alles ererben. Und ich will sein Gott sein und er soll mein Sohn sein. Dagegen, der Verzagten, der Treulosen, der Unreinen, der Mörder, der Unzüchtigen, der Zauberer, der Götzendiener und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Tod, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der ewige Tod. Amen. Wir setzen uns. Liebe Brüder und Schwestern, der Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. Hielt einmal eine Schulvisitation. Und dann fragte er die Kinder, indem er einen Schmetterling hochhob, der präpariert war, wohin gehört dieser Schmetterling? Er bekam die Antwort, ins Tierreich. Er nahm einen Kalkstein und fragte, wohin gehört dieser Kalkstein? Antwort, ins Mineralreich. Und dann fragte der König einen kleinen Jungen, der vor ihm saß, nun sag mir mal, Junge, wohin gehöre ich denn? Der Kleine schaute den König groß an und sagte, du gehörst ins Himmelreich. Dieser Junge hatte eine große Wahrheit, einfach ausgesprochen. Denn das ist ja der Unterschied, wenn ich recht sehe, der uns unterscheidet vom Tierreich, dass Gott unser kurzes, enteilendes Leben über den Erdentag ausgerichtet hat zu einer ewigkeitlichen Erfüllung. Und dass er uns in Christus erlöst hat zu einer ewigen Bestimmung. Darin unterscheiden wir uns vom Tierreich. Jeder, der Menschenantlitz trägt. Und doch kann ein Leben, das so zu so hohen Zielen geschaffen ist, kann es nicht im Himmel, sondern die Bibel sagt, in der Hölle enden. Die Hölle ist nach der Bibel nichts anderes als Existenz ohne sinnhafte Mitte. Existenz in der Verneinung. Existenz in der ungelösten Lebensfrage. Und das nennt die Bibel ewige Stern. Und nun sind Himmel und Hölle Endzustände, wenn ich die Bibel recht sehe. Gott hat den Menschen in der Schöpfung, so steht es auf den ersten Blättern der Bibel, eine lebendige Seele gegeben. Er blies ihm den lebendigen Odem ein. Und das Unverlierbare beim Menschen ist der Odem Gottes. Das ist die Anleihe. Wenn ich hier ein Stückchen Eisen habe und ich halte ein Magnet in einer bestimmten Entfernung über das Stückchen Eisen, dann weiß jedermann, dass das Stückchen Eisen dem Gesetz unterliegt, den der Magnet bestimmt. Dass der Magnet bestimmt. Genauso ist es mit der Gesetzlichkeit, die uns mitgegeben wurde. Ob man sich verbrennen lässt im Tode, ob man in tausend Stücke fliegt, ob man vermodert im Grabe und Staub zum Staube, Asche zu Asche wird, ist im letzten Jahr völlig gleichgültig. Nur eins ist gewiss, man weicht damit nicht aus vor dem Zugriff Gottes. Dem Gott kann ich nicht entfliehen. Mein Unsterbliches ist nicht vernichtbar. Darin liegt die Tragik des Menschen. Viele würden viel dafür geben heute Morgen, wenn sie wüssten, dass es mit dem Tode aus wäre. Und diesen Gefallen kann ihnen die Kirche nicht tun, denn mit dem Tode fängt es erst an. Der Mensch kann nicht ausgelöscht werden in seiner Existenz. Es gibt auch eine gewisse Theologie, und die ist nicht ungläubig, wie etwa ein Mann wie Karl Barth sie vertreten hat. Die meinen, dass mit dem Tode auch unser Unsterbliches, unsere Seele vernichtet würde. Und dass mit dem jüngsten Tage alles neu aufgeweckt würde. Also der Anruf Gottes, wenn die letzte Posaune erklingt, die auch durch die Gräber dringt, würde mich dann erwecken mit Leib und Seele. Das ist keine ungläubige Meinung. Wenn ich aber die Bibel richtig lese, würde ich diese Meinung ablehnen. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Es gibt keine Unterbrechung zwischen Leben und Tod. In der Sekunde, wo ich sterbe und den letzten Atemzug tue, wo mein Sterbliches aus ist, dann bin ich bei Gott. Und wenn jetzt Experimente gemacht werden von Menschen, so kann man lesen, die gestorben sein sollen und dann doch wieder zurückgekommen, dann kann man nur sagen, die sind in Wirklichkeit eben nicht gestorben. Denn wo der letzte Atemzug aufhört, stehe ich in der Gesetzlichkeit Gottes. Und Paulus hat im 1. Korinther 15 gesagt, dass genau wie das Weizenkorn erstirbt, so muss auch durch Sterben hindurch unser Weg zum ewigen Leben gehen. Und das Weizenkorn erstirbt ja nur so weit, dass doch der Keim bleibt. Und so auch, meine ich, wenn ich das Bild nehmen darf, ist unser Lebensweg und des Menschenweg auch bestimmt. Durch den Tod hindurch geht unser Leben nicht verloren, sondern wir sind bei Gott. Die Frage nun, wo sind wir bei Gott? Wenn ich recht die Bibel lese, gibt es vor dem jüngsten Tag, ich sage nochmal, Himmel und Hölle sind Endzustände. Sie treten nach der Bibel eigentlich erst ein mit dem jüngsten Tag, mit dem Endgericht. Und wo sind unsere Toten? Wo suche ich meine Mutter, die mich hierher gebetet hat? Ich würde meinen, ich suche sie dort, wo Paulus gesagt hat, dass er entrückt ward bis in den dritten Himmel, bis ins Paradies, dass er unaussprechliche Worte hörte. Gerade das ist ein Beweis, dass er dort war, weil er den Übersetzungsversuch der anderen Welt gar nicht macht. Und dort, wo Jesus zum Schächer sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das Paradies ist der Warteraum Gottes vor dem Himmel, so könnten wir sagen. Das Paradies fällt noch in Raum und Zeit, ist noch nicht der Abschluss der Weltgeschichte. Und wo sind die Verlorenen, die den Anruf Gottes willentlich versäumt und verträumt haben, die die Sünde wider den Heiligen Geist begangen, die weder in dieser noch in jener Welt nach der Bibel vergeben wird? Wo sind diese Leute? Wenn ich den Petrusbrief lese, da steht, und den griechischen Ausdruck richtig übersetze, sie sind im Untersuchungsgefängnis. Auch dieser Raum liegt noch in Raum und Zeit und wird aufgehoben im Augenblick der Wiederkunft Christi mit dem Endgericht. Und damit bin ich nun im Text. Johannes sieht hier in einer grandiosen Vision das Ende, den letzten Augenblick der Weltgeschichte. Betzel sagt, den Augenblick, wo das Es ist vollbracht vom Kreuz sich erfüllt im Es ist geschehen vom Thron, wo also die Weltgeschichte ihr Ziel erreicht hat, wo die Vollzahl erreicht ist für die Hochzeitstafel Gottes, wo alle Plätze belegt und besetzt sind. Diese Vision, die liegt in diesem Bild, in diesen Worten, die wir heute Morgen hier haben. Und hier sieht Johannes ein Doppeltes. Und wir wollen erst die Tragik nehmen. Er sieht, wie 8 Kolonnen durch das große dunkle Tor einmarschieren in die Nacht, in die Welt ohne Hoffnung. Durch das Tor, über das Dante in der Göttlichen Komödie geschrieben hat, ihr, die ihr hier eingeht, lasst alle Hoffnung draußen. Und wir tun gut heute Morgen, ich und du, wenn wir den Mut haben, uns diesem Gotteswort so zu stellen, dass wir fragen, marschieren wir mit in diesen Kolonnen? Die erste Kolonne, die Johannes sieht, einmarschieren sieht, und das ist für mich immer erschütterlich und beweglich. Die erste Kolonne, die den Zug der Verlorenen eröffnet, sind ausgerechnet die Verzagten. Brüder und Schwestern, darüber kann man wirklich erschüttert sein. Denn das sind doch eigentlich Leute, die einmal erweckt waren. Das sind die 5 törichten Jungfrauen, die einmal mit brennenden Lampen ausgezogen sind und ihre Lampen sind erloschen. Das sind also Menschen, die irgendwie den Anruf Gottes einmal gehört haben und über die Hürde, über den Jabbok auch rübergekommen sind in der Erweckung ihres Lebens, die aber dann zurückgefallen sind und verzagt sind. Wo man ein Christentum der Mitte lebt, wo wir gewisse Bindungen in unserem Leben willentlich so lange festhalten, bis sie uns nach unten ziehen, wo der Herr uns nicht wirklich befreit von Ketten der Hölle im Letzten, die gefährlich sind für unsere Seele, ist diese Gefahr immer gegeben. Ich kenne viele Menschen, die in diesem Zuge marschieren. Bei jeder Erweckung ist eigentlich meine eigene Angst für mich und für andere, dass man in dieser Kolonne endet, die einmal steht vor dem Throne Jesu. Nach der Bergpredigt haben wir nicht mit dir gegessen, getrunken, waren wir nicht bei den Evangelisationsversammlungen dabei? Haben wir nicht manchen Remi-Demi gemacht? Ja, wir waren doch immer auch dabei und haben die Fahne doch auch manchmal getragen. Und die dann das furchtbare Wort hören muss, ich habe euch noch nicht gekannt, weichet von mir. Also, das ist doch die gefährlichste Selbsttäuschung. Wenn man in dieser Kolonne marschiert, der Verzagten, wenn man nicht klar einen Tisch macht, rein ab, Christo an, dann ist die Sache getan. Und deshalb, in dieser Kolonne, Bruder und Schwester, prüfe dich, ob du in der Kolonne der Verzagten bist, ob das Gotteswort für dich noch spricht, ob deine Hände sich noch falten zum Gebet, ob die Gotteswort dich noch anredet, ob du noch ein aktiver Christ bist und die Verantwortung mitträgst für deine Familie, deine Umgebung und am Netze hier, wenn du in Krellingen bist, mitziehst und nicht Potenz der Hölle wirst, dadurch, dass du zurückziehst, vielleicht Vorbehalte hast, Prämissen, vielleicht andere Meinungen und Störfeuer der Hölle wirst. Wenn Menschen in dieser Breite der Erweckung bleiben und nicht zur Bekehrung kommen, das ist die dauernde Erfahrung, die jede Erweckung zeigt als richtig, dann endet man in dieser Kolonne der Verzagten. Man kann im Niemandsland nicht wohnen. Tu den Schritt ganz oder gar nicht. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Zweite Kolonne, das sind die Treulosen. Ja, die Treue gilt zuerst zuletzt im Himmel und auf Erden, sagt Arndt, mit Recht. Aber die Treue ist eine seltene Blume. Und können Menschen überhaupt treu sein? Ich weiß es nicht. Jeder kann dir, davon bin ich überzeugt, und mir den Judaskuss geben. Eine Treue im Letzten bei allen Eiden, das haben wir auch im Dritten Reich gesehen am Ende. Die gibt es nicht. Verrat ist immer möglich. Selbst in der Blutskette gibt es keine absolute Treue. Hermann Löns, der Dichter der Heide, hat immer wieder das Wort gesagt, er hat ja vielleicht auch so gelebt bei all seinen Liebschaften und das auch erfahren. Er hat gesagt, es gibt nur eine Treue in der Welt, das ist die Hundetreue. Und wenn es so wäre, Brüder und Schwestern, dann würde ich sagen, eine Treue gibt es außerdem noch. Und das ist die Treue dessen, der vor Pontius Pilatus und vor Kaiphas die Hand gehoben hat und uns treu geblieben ist, als wir alle ihn verrieten und der sich für uns alle in die Hölle geschworen hat, damit wir Frieden hätten. Und von ihm aus können wir treu sein. Sei getreu bis an den Tod, dann will ich dir die Krone des Lebens geben. Und von ihm aus kann auch unser Konfirmationsgelübde, wenn wir es gegeben haben, Treue bedeuten zum Wort und zum Sakrament und zur Nachfolge. Und von ihm aus kann auch die Treue, die man gelobt vorm Altar bei der Ehe, kann treu bleiben. Aber nur von ihm her. Sonst stehen wir immer in der Gefahr, untreu zu werden. Dritte Kolonne. Die Unreinen. Ja, Brüder und Schwestern, wer heute Morgen durch Hannover geht oder dort an einem Kiosk steht und die Schriften sieht, die da ausgestellt werden, wer ins Fernsehen abends guckt, nur eine Viertelstunde, was für eine Welt der Unreinheit wird dort offenbar. Und wenn ich gelegentlich mal ins Fernsehen hineinschaue, dann denke ich manchmal, ja, wenn du in jungen Jahren in der Zeit der Pubertät solche Bilder gesehen hättest immer, und wir drehen dann ja ab, nicht wahr? Und wer die dauernd sieht, wer kann denn da eigentlich ohne Vergiftungserscheinungen durchkommen? Die Welt, die ist heute wirklich mit Bazillen gefüllt der Unreinheit, wie nie zuvor. Und die vergiftete Fantasie ist ein Kennzeichen unserer Zeitstunde. Und das bewirkt, wo das geschehen ist, diese Infektion im Seelenleben, diese unheilvolle Unruhe, die junge Menschen haben, die dann vielleicht irgendwo enden, im Hasch, LSD oder in diesen Träumen und dann erwachen, nicht wahr, aus ihrer Traumwelt zu einer Wirklichkeit, die sie nicht mehr finden, wo sie ihre Chance verpassen. Das Unreine um uns ist vielleicht so stark, dass man, Luther hat gesagt, und das Wort hat mich immer getroffen bei ihm, dass man nur in der Unmittelbarkeit mit Jesus in der letzten Minute vor dem wiederkommenden Herrn noch im Hurhause leben kann. Denn die Welt wird ein Hurhaus, oder ist es schon? Und das ist deshalb so wichtig, dass wir unsere junge Welt, die mitten durch diese unreine Welle hindurch muss, die vor dem Ende da ist, wo immer wieder gepredigt wird, der Nachholbedarf in deinem Sex, in all deinen Dingen, den musst du haben, dass wir dieser jungen Welt bewahrende Kraft geben. Ich habe Sonntag noch in der Gartenkirche gesagt, in Hannover, es ist doch eigentlich erschütternd, dass ein Mann wie Freud, von dem Jung sagt, aufgrund eigener Erfahrung, dass er pervers sei, nicht wahr, dass dieser Mann unserer Jugend heute ein Leitmotiv gibt. Als ob dort in der Unreinheit im Sext die Erfüllung des Lebens wohne. Eine erschütternde Welt, in der die junge Welt heute stehen muss und ihr alle und wir auch leben müssen. Aber wir kommen da nur durch, indem wir das tun, was Löhe gesagt hat. Dass wir jeden Tag, jeden Morgen uns reine Gedanken erbitten. Ein heiliges Leben ist die Folge reiner Gedanken. Wenn du reine Gedanken hast und dir schenken lässt, wenn du immer wieder das Stahlbad nimmst des Gotteswortes, wenn du immer wieder dich reinigst von all den unreinen Dingen, die dich ankleben und träge machen. Es geht mir oft so, wenn ich viele Beichten hören muss, dass ich meine, auch seelisch meine, ich wäre völlig beschmutzt. Das kann man ja gar nicht ertragen, diese Welt oft. Aber dann ist es etwas Gutes, wenn man sich reinigen lässt von dem Mittel, das immer noch wirkt. Das Blut Jesu Christi macht dich rein von aller Sünde. Wie kämen wir sonst durch? Und seht, lieben Brüder und Schwestern, reine Gedanken geben eine reine Fantasie. Und die Strahlung, die wir durch Jesus bekommen, in der Unmittelbarkeit des Lebens mit ihm, die wird auch Strahlung nach außen hin. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Wenn man gewisse Menschen manchmal sieht, dann spürt man doch direkt, von denen geht eine Strahlung der Unreinheit aus. Mir sagte kürzlich ein Mädchen, und sie nannte dann einen Namen, wenn ich neben dem sitze oder mit dem nur sehe, dann bin ich schon angefochten. Dann kommt schon eine unreine Welle in mein Herz. Schon die Existenz des anderen bedeutet die Verbindung mit einer unreinen Quelle. Und wie wichtig ist es da, dass wir immer wieder beten und daran denken, was Jesus gesagt. Selig sind, die reines Herzen sind. Sie werden Gott schauen. Dass wir uns immer wieder reinigen von allen bösen Lüsten, Gedanken, Fantasien und die uns ankleben und träge machen, bis wir daheim sind. Und da ist man auch im Alter nicht vorgeschützt, sondern das läuft mit, bis der Sargdeckel kommt. Darüber müssen wir uns klar sein. Also die Unreinen. Und die nächste Kolonne, die Mörder. Ja, Brüder und Schwestern, die Mörder, wir wissen alle, wer Mord begangen, in der Regel bekommt er lebenslänglich Zuchthaus und muss dann hinter Kerkergitter sitzen. In anderen Ländern wie in Amerika wird er hingerichtet. Und Mord ist eine schlimme Sache. Aber ich meine, dass etwas viel schlimmer ist als der körperliche Mord. Nämlich, was Menschen meistens vergessen, ist, dass man den anderen ermorden kann, auch ohne Waffen. Nämlich, wenn du ihm seine Ehre, seinen Ruf zertrittst. Rufmord ist nach meiner Meinung schlimmer als körperlicher Mord. Nimm einen Menschen den Ruf, die Ehre, das Ansehen. Streue Verdächtigungen aus und erzeuge eine Welle gegen ihn. Und der Mann, der zerbricht vielleicht, dann kann man nicht mehr atmen. Nicht wahr? Und wenn solche Dinge, die man verbreitet, auch vielleicht wahr sind, sollten wir nie vergessen, Brüder und Schwestern, Gutes von ihm reden, alles zum Besten kehren. Und vielleicht kann man da beteiligt sein. Mein Vater war zeitweilig, er hat mir das persönlich erzählt, Geschworener am Schwurgericht in Bielefeld. Damals, sagte mein Vater, wurden die Mörder noch hingerichtet. Morgens 6 Uhr wurde vom Scharfrichter der Kopf abgeschlagen und in Gegenwart von einigen anderen. Der Zuchthauspfarrer hat meinem Vater Folgendes berichtet. Er saß, der Pfarrer, in der letzten Nacht mit einem Delinquenten zusammen, der am Morgen um 6 Uhr hingerichtet werden sollte. Und abends, das war damals, konnte sich der Hinzurichtende wünschen, was er wollte. Er kriegte jede Mahlzeit, die Henkersmahlzeit. Und das wurde ihm gegeben. Und am letzten Abend besucht ihn sein alter Saufkumpel noch in der Zelle. Und der Zuchthauspfarrer hat berichtet, wie plötzlich wenige Stunden vor der Hinrichtung der andere ihm sagt, sein alter Freund und Genosse, ja Fritz, das hättest du damals auch nicht tun dürfen, nicht wahr? Dann wäre dir gleich, würde dein Kopf nicht fallen. Da springt der, der hingerichtet wird, auf, ganz außer sich, greift dem anderen an die Kehle und brüllt ihn an, du elender Lump, wer hat mir die bösen Gedanken ins Herz gegeben? Wer hat immer wieder geschürt und den Hass in meine Seele gelegt? Das bist du gewesen. Ich werde gleich hingerichtet, aber im jüngsten Gericht werde ich dich verklagen, denn du bist der wahre Mörder gewesen. Ich habe die Tat getan, aber du warst das Schüreisen. Und um Haaresbreite, wenn der Pfarrer nicht da gewesen wäre, wäre noch kurz vor der Hinrichtung ein zweiter Mord gekommen. Mein Vater war über diese Sache so erschüttert, dass er sie oft erzählt hat. Und sie beweist, dass man den anderen verderben kann in der Gesinnung, dass die schüren, auch in der Familie, in der Umgebung, und das Hassminen legen und Misstrauen legen, auch schon Mord ist. Jesus sagt in der Bergpredigt, nicht wahr, wer Rache denkt in seinem Herzen, der ist des Gerichts oder sogar des höllischen Feuers schuldig. Nicht unsere Gesinnung wird überprüft, unsere Herzen werden überprüft. Und die Gesinnung, die entscheidet über Mord oder Nichtmord. Und dann die nächste Kolonne, die Unzüchtigen. Ja, die Unzucht, heute sind diese Sünden weithin namenlos. Homosexualität, lesbisch, diese Dinge, die im ersten Kapitel des Römerbriefes so gebrandmarkt sind, dass Paulus für die Leute, die in dieser Haltung leben und sterben, zum Schluss geschrieben hat, dahingegeben. Sie kommen nicht mehr raus aus den Sog. Sie stehen unter einem Flug. Und ich möchte nun beileibe nicht auf Menschen einen Stein werfen. Wie oft begegnet mir in der Seelsorge ein Mensch, der diese unglückselige Veranlagung mitschleppt. Und wenn er herauskommen will, ist es für ihn doppelt und dreifach schwer. Ja, nach meiner Meinung kommt er ohne dauernde Beichtgemeinschaft nicht raus aus einem solchen Sog, der mit einer unheimlichen Leidenschaft Menschen packen kann, dass sie unter einem Zwang geradezu leben und Zwangsneurosen schlimmster Art dann mit sich schleppen müssen. Ich will nicht einen Stein drauf werfen, aber es ist unnatürlich, es ist nicht Gottes Wille. Und wir haben kein Recht, diese Markierung Gottes, dass das Sünde ist, aufzuheben und mit unserer vermeintlichen Ethik zu ändern und neue Schilder anzufertigen. Ihr versteht mich, die Unzucht, ob sie nun geschieht am anderen oder am eigenen Leibe in stinkiger Selbstverliebtheit. Wie viele Menschen schleppen sich selber dauernd mit und leben mit sich selber in einer dauernden, unglücklichen Vereinigung und müssen immer die Lustsekunden teuer bezahlen mit dem Verlust der Geborgenheit, der Freudigkeit und auch der Vollmacht. Dabei will ich nicht sagen, dass die Vergebung der Sünden etwa durch bestimmte Sünden gleich aufgehoben würde. Aber Störfeuer der Hölle sind sie auf alle Fälle. Betzel hat gesagt, hinter den Mitteldingen verbergen sich immer anspruchsvolle Dämonen. Besser kann man es gar nicht ausdrücken. Gewisse Mitteldinge, nicht wahr, können gefährlich werden. Wenn ich ein Glas Wein trinke, nicht wahr, das kann mir gefährlich werden. wenn ich eine Zigarette rauche und andere Dinge tue oder meine, ich dürfte mir einen Tanz leisten, das kann gefährlich werden. Ich begebe mich irgendwie doch auf eine Rutschbahn. Es gibt eine Grenze, womit die Anfechtung mit einmal Versuchung wird. Und da prüfe sich jeder, wie weit er gehen kann. An einer bestimmten Grenze sind wir alle gefährdet. Und da muss man genau wissen, Halt, Kehrt, Marsch, nicht wahr? Es ist für mich immer beweglich gewesen, wenn ich gelesen habe von dem Kurfürsten, wie er in Leiden oder ja erzogen wurde und dort an einem Abend in eine Gesellschaft mitgenommen wurde, der junge Fürst, wo dann mit einem Mal durch den Gastgeber nackte oder halbnackte Mädchen reinspazierten und dann der Kurfürst offenbar verführt werden sollte. Und der junge Fürst, das hat mich immer bewegt, als er das sieht, eine Sekunde, dann steht er auf und mitten in der Gesellschaft sagt er, ich bin es meinem Gott, meinem Heiland, meinem Vaterland und meiner Ehre schuldig, diesen Ort sofort zu verlassen. Und er nimmt den Stuhl, schmeißt ihn hin, schmeißt die Tür zu, geht nachts zu seinem Gaul, er hat ein Reitpferd und reitet nachts noch zu dem Prinzen Wilhelm von Oranien, der gerade seinem Vetter, der gerade die Festung Breda belagerte. Und im Morgengrauen kommt der Kurfürst im Lager an, schmeißgebadet. Und der Vetter fragt ihn, Vetter, wo kommt ihr her, heute Nacht durchgeritten? Der Kurfürst will erst nicht reden, aber dann erzählt der Kurfürst die Wahrheit. Und dann nimmt ihn Prinz Wilhelm von Oranien in den Arm und gibt ihm einen Kuss und sagt, Vetter, eure Flucht ist ein größerer Sieg, als wenn ich diese Festung erobere. Eure Flucht, das war ein Sieg ohnegleichen. Du hast recht gehandelt, Vetter. Das war richtig. Versteht ihr, dass wir die Dinge richtig sehen, unreine Dinge, unreine Gedanken und unreine Erfahrungen und Erlebnisse können ein ganzes Menschenleben vernichten und verderben. Ich habe in Gefängnissen erlebt, dass manche mir gebeichtet haben, dass sie etwa auf dem Arbeitsplatz durch Schweinereien, die erzählt wurden, oder durch irgendwelche Bilder, die ihnen da eingingen und andere Dinge, sie dadurch angerichtet wurden, einen Nachholbedarf zu suchen, der dann im Zuchthaus im Gefängnis endete. So fängt die Geschichte an, das Rutschen nach unten. Unrein, unrein, riefen die Aussätzigen. Es gibt eine Unreinheit der Seele, die schlimmer ist als der Aussatz. Gott schenke uns in dieser unreinen Welt die Reinheit. Die Zauberer, die nächste Kolonne. Kibira, der jetzige Leiter des Lutherischen Weltbundes, der zu unserer Aldener Bruderschaft auch gehört, der hat mir mal gesagt, bei euch in Deutschland gibt es mehr Zauberer als bei uns in Zentralafrika. Als ich ihn nach der Begründung fragte, da hat er mir gesagt, ja, wenn ich im Zuge fahre und gucke bei euch, dann werden die Horoskope gelesen und die Mädchen, die gucken. Wenn ich in ein Hotel komme, da finde ich kein Zimmer 13. Das ist schon wieder Aberglaube. Und dann hat er das weiterentwickelt. Wenn ich die Autos sehe, da hängen die Männchen, nicht wahr? Und da jeder, und wenn ich das, und er sagte, wenn ich das beobachte, es ist doch bei euch alles unter einem dämonischen Bann. Merkt ihr das denn gar nicht? Bei uns in Afrika ist das öffentlich. Und die Kinder werden bei euch besprochen. Und was läuft da alles an Teufelskram? Und was ist da alles hintergründig? Und viel wird besprochen. Und wenn man genau hinschaut, nicht wahr, der Mann hat recht, nicht wahr, wir leben mitten unter Zauberern, unter Menschen, die abergläubisch um uns sind. Und wir alle wissen, dass wir dauernd in Kraftfeldern der Hölle oder des Himmels, die schwächer und stärker sind, liegen. Dass diese Kraftfelder der Hölle so stark sein können, dass sie wie ein Bann auf uns wirken. Mir geht es jedenfalls so, wenn ich irgendwo predige, ich spüre sofort, ob eine offene Tür ist nach 10 Minuten oder ob ich vor Mauern stehe. Nicht wahr? Gedanken sind Kräfte. Wenn Gedanken verbunden sind mit einer der Wirklichkeit der Hölle, des Feindes, dann sind es dämonische Kräfte. Dann kann man abgeriegelt werden. Dann kann man einen erledigen. Und daran ist mir gar kein Zweifel, dass es Menschen gibt, die im Besitz dieser Kontakte zur anderen Welt, der Welt des Bösen, sind. Wir sollten da uns in Acht nehmen, ohne dass wir da ein Zauberkult da das Wort reden. Nicht wahr? Dass wir nicht überall Gespenster sehen, wo keine sind. Nicht, aber ich meine, wir müssten diese Weltwirklichkeit ganz sehen. Und zu dieser Weltwirklichkeit gehört eben auch diese Wirklichkeit des Dämonischen, der Verdoppelung, die als Erscheinung der Verdoppelung der Existenz auftritt. Und wie viel gelebte Lüge ist da? Und damit bin ich dann bei der nächsten Kolonne, den Götzendienern und den Lügnern. Die beiden letzten Kolonnen, die den Einmarsch in die Hoffnungslosigkeit abschließen. Die Götzendiener. Luther hat gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. In diesem Augenblick möchte ich dich fragen, diesem Augenblick, wo wir jetzt vor Gott hier stehen, woran hängt dein Herz? Was ist bei dir im Grunde Nummer eins? Bist du es vielleicht selber? Stinkige Selbstverliebtheit? Betest du dich selber an? Glaubst du, dass du der Mittelpunkt bist? Dass alles sich um dich drehen muss? Ach, wie arm bist du dann. Ein Mensch ist im selben Maße, lebt er am Leben vorbei, wie er sich selber absolut setzt. Und je mehr ein Mensch sich selber verfallen ist, umso unglücklicher muss er leben, weil im Menschen selbst keine sinnhafte Erfüllung liegt. Weil nirgendwo in deinem Herzen eine Ecke ist, die du kultivieren kannst oder wo du dich ändern könntest, sondern du musst dich um einen anderen Pol drehen. Die Veränderung unseres Lebens muss Christus sein. Kein Mensch, der sich selbst anbetet, hat irgendwie Erfüllung. Und wenn er Milliarden hätte, er ist doch bettelarm. Und deshalb ist so wichtig, woran du dein Herz hängst. Woran hängt es, wenn du heute sterben würdest? Was wäre die Mitte? Und deshalb ist so wichtig, dass du das Wort Jesu beachtest, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Das andere ist immer zweitrangig. Ist immer zweitrangig. Und wenn du so lebst, wirst du auch ein Zeugnis werden. In der Südsee ist in diesem Augenblick ein Missionar. Und bei vielen Fehlentscheidungen meines Lebens habe ich einmal vielleicht eine Entscheidung getroffen, die jedenfalls Folgen gehabt hat bis in die Südsee für diesen jungen Mann, der damals vor mir saß in Marburg bei einem Gespräch in der Seelsorge. Meine Frau war draußen und wollte mit dem neuen Wagen gerade mit der Oberin nach Marburg fahren. Und der junge Mann saß vor mir und wollte gerade, war an der Ecke, wo er nun seine Lumpen abgeben wollte, seine Sünden bekennen wollte. In dem Augenblick riss meine Frau die Tür auf und rief mir zu, ohne anzuklopfen, du komm, der Wagen brennt. Die Zündung, der Funke war falsch übergesprungen und der Wagen stand in Brand. In dem Augenblick habe ich jedenfalls den Augenblick, hoffe ich, recht erwischt. Denn mir war klar, wenn ich jetzt aufbringe, nervös, wie ich es getan habe beim Brand der Scheune hier und da bestimmt im eigenen war, als ich den Mähdrescher in Flammen aufgehen sah und mich bestimmt nicht richtig benommen habe, tut mir heute noch leid, dass das Herz der alte Adam mit mir durchging. Aber in diesem Augenblick jedenfalls wusste ich, wenn ich jetzt nervös werde und mein neuer Wagen die Mitte ist, dann habe ich vielleicht, versage ich vor diesem jungen Mann. In dem Augenblick konnte ich sagen, Mädchen, macht nichts, lass den Dreck doch verbrennen. Und meine Frau schlug die Tür zu, ein Minimax wurde gelöscht, 100 Mark Schaden. Aber der Junge hat mir nachher gesagt und auch geschrieben, Herr Pfarrer, in dem Augenblick, wo Sie das sagten, da war die Entscheidung bei mir gefallen. Da habe ich mir gesagt, Wenn Kemmler das sagen kann, dann möchte ich auch so werden wie der. Der hat die echte Mitte. Und die Folgen zeigen sich, er ist Missionar geworden. Nicht wahr? An der Minute hink mehr als der Kemmler selbst, als ein frommes Wort. Und deshalb ist so wichtig, Brüder und Schwestern, und ich sage mir das nicht zur eigenen Ehre, sondern bei vielen Versagen auch zur Mahnung für mich, dass wir die Minute immer ganz packen und woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und die Lügner, die gelebte Lüge durchbrechen, das ist die letzte Kolonne. Nicht? Es kann ein Mensch von morgens bis abends die Wahrheit sagen, dem Buchstaben nach, und er kann doch in seiner Existenz ein verlogener Hund sein. In seiner Existenz kann er alles täuschen, kann er vortäuschen. Wie oft ist das in Ehen der Fall? Wie oft im Geschäftsleben? Wie oft entdeckt man, dass man ein betrogener Betrüger ist? Wie können Menschen täuschen und schauspielern? Es ist ungeheuerlich, diese Kunst in der Politik heute, in dem Verkehr der Menschen miteinander, nicht wahr? Und diese gelebte Lüge, meine ich, die ist gemeint. Nicht, wir müssen, fromm oder unfromm, durchbrechen aus der gelebten Lüge in die Wahrheit, in die Klarheit, in das Licht vor seinem Angesicht, aus dem Geheimnis von Sünde und Schuld. 8 Kolonnen marschieren in die Nacht. Eine Kolonne marschiert in das Licht. Eine Kolonne in das neue Jerusalem durch die Perlentore, so wird uns hier vom Apokalyptiker gesagt. Eine Kolonne in weißen Kleidern angetan, ohne Vergangenheit heißt das. Erneuert zu einem neuen Leben der Anbetung vor Gottes Thron, marschieren ein als Königskinder mit dem Adel der Sohnschaft und dienen Gott Tag und Nacht in alle Ewigkeit. Ist das nicht etwas Großes als berufen zu den Stufen, Herr, vor deinem Thron muss ich eilen. Das Verweilen bringt oft bösen Lohn. Wer auch läuft und läuft zu schlecht, der versäumt sein Kronenrecht. Wie eine geschmückte Braut steht hier, ihr Mann, so ist der Vermählungstag, der Hochzeitstag Gottes in Ewigkeit, der Triumph, dem die Gemeinde Jesu, das Volk aus aller Welt zum, das heute noch gerufen wird, in Kredingen, in Afrika, in Amerika, überall in Russland, in den Lagern, gerufen wird zum letzten Aufgebot. Und dieser Einmarsch, damit schließt das Kapitel der Weltgeschichte ab. Damit öffnen sich zwei Tore und schließen sich zwei Tore. Das Tor der Hoffnung, der Erfüllung in Christus, die Bibel nennt das Himmel, und das Tor der Nacht, die Bibel nennt dies Tor Hölle. Und ich habe kein Recht, das anders zu deuten. Als ich in diesen Tagen in Süddeutschland war, kam ich mit Brüdern zusammen, die mir immer weismachen wollten, es gibt nach dem Tode noch eine Bekehrung. Ich würde sagen, lieben Brüder, habe ich gesagt, ich habe den Stein der Weisen nicht gefunden. Und die ganzen Bibelstellen, die ihr mir sagt, die kann man ja auch anders auslegen. Nicht, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber das Risiko, wenn man das aufschiebt bis nach dem Tode, scheint mir doch gefährlich und sehr groß. Die Bibel hat nur ein Heute. Und die Bibel, die sagt auf alle Fälle von den 5 törichten Jungfrauen, die Türe ward verschlossen. Und es steht nirgendwo in meiner Bibel, dass sie wieder aufgeschlossen wird. Heut lebst du, heut bekehren dich. Ehe morgen kommt, kannst ändern sich. Wer heut ist frisch, gesund und rot, ist morgen krank, jawohl gar tot. So du nun stirbest ohne Buß, dein Seel und Leib dort brennen muss. So haben es unsere Alten gedichtet und gesungen. Und dieser Brand ohne Ende ist die Hoffnungslosigkeit, ist die Möglichkeit, die der reiche Mann ausgeschlagen hatte, als er hören musste, es gibt keine Brücke zwischen uns und euch. Abgebrochen. Das Blut Jesu Christi hat unendliche Kraft heute und jetzt. Aber die Gnade hat ihre Stunde und was du in der Minute ausgeschlagen, bringt keine Ewigkeit zurück. Und ist das nicht etwas Herrliches? Diese Gemeinschaft, zu der wir berufen sind, diese Erfüllung, Gott wird abwischen alle Tränen von euren Augen. Du wirst Kind sein. Schmerz, Geschrei, das alles wird es nicht mehr geben. Und wenn wir die Bilder hier sehen, hinter mir vom neuen Jerusalem, die uns Frau Knopf-Schnellbach da gemalt hat, den Strom, soweit wir ihn noch erkennen können. Es sind alles Bilder, aber die sprengen den Rahmen. Wir werden am Ende sagen, wie die Königin von Saba, als sie von den Schatzkammern Salomos kam. Wir werden sagen müssen, nicht die Hälfte hat man uns gesagt. Freude, Freude ohne Ende. Erfüllte Freude, Staunen in Ewigkeit. So komm auch du, komm heute, komm jetzt. Komm aus den 8 Kolonnen. Wer überwindet? Und dies Überwinden der Leidenschaft, dies Überwinden kannst du nicht machen. Eine Reformation, eine Kultur bei dir ist in jedem Falle hoffnungslos. Kann nur der Herr tun. Und deshalb komm zu Jesus. Gib ihm dein Herz. Komm ganz, komm jetzt. Amen.